Wir haben uns also ein bisschen beschäftigt damit, wie kommt Nachfrage zustande. Wir haben uns damit beschäftigt, wovon sie ein bisschen abhängt, wovon abhängt, wie viel Geld wir eigentlich bereit sind auszugeben für etwas. Das hängt ab von der Knappheit, kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, und von der Intensität unseres Bedürfnisses. Deswegen sind wir zum Beispiel an einem Wüstenstandort bereit, mehr Geld für Trinkwasser auszugeben, als jetzt hier, wo wir nur die Zunge raushängen müssen und sich schon lassen. Diese Faktoren spielen alle eine Rolle für die Bestimmung unserer Nachfragefunktion. Wir haben uns beschäftigt jetzt nochmal mit der grafischen Darstellung von Bedürfnis und Bedürfnisbefriedigung mit dieser Nutzenkurve. Wir können sagen, je höher dieser Maximalpunkt liegt und je steiler der Anstieg zu diesem Maximalpunkt ist, desto intensiver ist wahrscheinlich das Bedürfnis. Aber es ist bei weitem nicht so, dass für jeder Mann und jede Frau dieses Bedürfnis gleich stark, gleich intensiv wäre oder so. So etwas zu behaupten seitens der Wirtschaftswissenschaft, das wäre vermessen. Und deswegen gibt es ja auch eigentlich diese Nachfragefunktion, ja, weil diejenigen, für die ein Bedürfnis sehr wichtig ist, ja, die sind bereit, einen hohen Preis dafür auszugeben. Diejenigen, die sagen, da muss man ganz gut ohne leben, ja, die zahlen nur einen geringen Preis dafür. Und wir haben schon gesagt, dass wir das im Tourismus eben versuchen können auszunutzen, indem wir unsere Offerten so gestalten, dass wir versuchen, den maximalen Preis noch rauszuholen. Und das eben entweder durch eine Abstufung von Zimmerkategorien oder durch verschiedene Saisonpreise und so weiter und so fort. Manchmal seht ihr ja, wenn ihr auf irgendwelche Hotel-Webseiten geht, dass sie unter Umständen von Tag zu Tag unterschiedliche Übernachtungspreise haben. Meinetwegen unter der Woche kostet 150 Euro die Übernachtung und am Wochenende kostet 89 Euro oder so etwas. Das ist auch so ein Fall, wo ich jetzt diese Nachfragefunktion auszunutzen versuche, um meine Buchungsvolumina zu steigern, meine Fixkosten, die ich habe, möglichst gut verdienen zu können, und wenn ich Glück habe, dann bleibt natürlich auch noch ein bisschen was übrig. Das Problem ist, finde erstmal raus, wie diese verdammte Nachfragefunktion für dich ausschaut. Das ist nämlich ganz schwierig. Du kannst ja nicht hergehen und innerhalb von 3 Monaten mal alle Preise ausprobieren. Da sagt ja jeder ein Vogel. Wir können versuchen, immer mal wieder so Luftballons zu starten. Und schauen wir, was passiert da. Ja, was passiert denn, wenn wir mal in einem Zeitfenster, das sowieso schon ein bisschen dicht gebucht ist, die Preise mal ein bisschen stärker anheben? Suchen die Kunden dann gleich alle das Weite? Oder haben wir noch eine ausreichende Buchungsanzahl? Oder wir versuchen mal eine Rabattaktion zu machen und schauen nach, wie ist denn die Reaktion des Marktes darauf? Hat das irgendein spürbares Ergebnis? Aber das ist natürlich auch die Frage, wie lange muss ich denn das machen, damit das funktioniert? Ja? Wenn ich das jetzt mal für 1-2 Tage mache und das vielleicht eine Woche vorher ankündige oder lass es einen Monat vorher ankündigen, dann ist immer noch die Frage, habe ich denn wirklich eine relevante Aussage, die ich dabei gewinne? Und natürlich ist es so, dass solche, ja, wie soll ich es nennen, Konsolidatoren, die also viele Angebote zusammenfassen, wie Booking.com und dergleichen mehr, dass die einerseits das Geschäft erleichtern können, weil die Leute leichter zu meinem Angebot hinfinden, als wenn es einfach einsam irgendwo ist, ja, und andererseits aber auch das Ganze erschweren, weil natürlich die Informiertheit der Kunden zunimmt etwas. Ja, wenn ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich mir ein Hotel buche oder so etwas,
dann will ich Platz haben im Hotelzimmer. Ja, irgend so eine kleine Mietbude mit 12 Quadratmeter, wo entweder der Koffer reinpasst oder ich, das will ich nicht. Ja, da brauche ich nicht in ein Hotel gehen. Da habe ich daheim unendlich viel mehr Platz. Und das hätte man früher extrem schlecht rausfinden können. Selbst über die Hotel-Websites hätte man es früher nicht rausgefunden. Ja. Mittlerweile erzwingt Booking.com durch die Art und Weise, wie sie ihre Seite aufbauen, im Prinzip alle Hotels, dass sie auch eine Information angeben über die Größe ihres Zimmers. Und dass dann nicht die Fotografie mit dem Fischei, also mit so einem extremen Weitwinkel, dann Dimensionen erzeugt, die in der Realität gar nicht vorhanden sind.
Die Nachfragefunktion herauszufinden, das ist also eine der Kernaufgaben auch später mal von euch, wenn ihr im Bereich des Marketings arbeitet, im Tourismus. Da müsst ihr lernen, so etwas abzuschätzen, da müsst ihr versuchen herauszufinden, was gibt es an Informationen über ähnlich gelagerte Fälle, was haben die schon an Aktionen gemacht, was hat bei denen funktioniert, was ist bei denen total abgestürzt und dergleichen mehr. Und daraus müsst ihr dann versuchen, für das Angebot, für das ihr zuständig seid, eine solche Nachfragefunktion zu generieren und mit der erfolgreich in das Geschäft einzusteigen. Ja, das heißt, ihr, die Marketing-Fuzzinen und Fuzzis, und ihr macht eine Offerte. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass diese Offerte auch angenommen wird. Und eventuell gestaltet ihr mehrere Akten von Offerten. Und plötzlich sagt dann euer Chef zu euch oder eure Chefin, du, das ist jetzt nicht das, was ich mir vorstelle. Ich will die effizienteste haben, wähl was aus. Und schon haben wir Probleme. Wir müssen Auswahl treffen, beziehungsweise eventuell machen wir Angebote und die Kundschaft wählt aus. Und jetzt müssen wir verstehen lernen, wie diese Auswahl funktioniert. Und dazu gibt es das Konzept der Opportunitätskosten. Das habe ich hier relativ unscheinbar eingefügt, aber es ist eines der zentralsten Konzepte der Wirtschaftswissenschaft. Ich würde also an eurer Stelle durchaus mal davon ausgehen, dass sowas auch in der Prüfung gefragt wird. Die Opportunitätskosten haben nichts primär was mit Geld zu tun. Im Falle der Unternehmen schon, im Falle der privaten Haushalte nicht. Bei den privaten Haushalten, also Leuten wie dir, dir, dem und mir und so weiter, da ist es so, dass das Entscheidende ist, der Nutzen, nicht das Geld. Der Nutzen, den ich erzielen kann, wenn ich eine Alternative wähle, ist das eine. Aber es entgeht mir ja unter Umständen der Nutzen aus einer anderen Alternative. Darf ich doch mal wieder ein Trainingsexemplar nehmen? Diese schöne Flasche hier hat eine total glückliche Oberfläche, super gemacht, ja. Geht auch nicht so leicht kaputt, Metall, nicht irgend so billiger Plastikzeug. Also diese schöne Flasche, Füllvolumen 1 Euro, kostet 20 Euro Sauerei. Ja? Was kann ich mir denn für 20 Euro noch kaufen? Sagen wir mal was. Was sagst du? Kastenbier, gut, also Kastenbier ist geboten als Alternative. Was kann man noch für 20 Euro kaufen? Ein Oberteil, gut. Noch jemand anderes was? Für 20 Euro? Drei Döner. Okay.
Wichtige Erkenntnis, ja, man könnte jetzt zum Beispiel auch kombinieren einen halben Kasten Bier und zwei Döner oder sowas, ja, oder sagen wir anderthalb Döner. Das einzig Wichtige ist, beliebige Kombinationen sind möglich, aber es dürfen nicht mehr als 20 Euro kosten. Das, was ich kombiniere, als Alternative. So, und jetzt ist die Frage, du hast jetzt, wir machen Warteshow, ja, verehrte Kandidatin, Sie haben drei Möglichkeiten zur Auswahl. Erstens, diese tolle Flasche, personalisiert mit Ihrem Namen. Zweitens, ein Oberteil. Drittens, anderthalb Döner und ein halber Kasten Bier. Welche Alternative wählen Sie? Ist das jetzt so?
Naja, die letzte scheint die meisten Nutzen zu haben.
Die ist der Brauch für euch, Burg. Wir haben anderthalb Döner und dann einen halben Kasten Bier. Das ist Opportunität, da das mit dem höchsten Nutzen bezeichnet. Das ist doch eine Kandidatin. So. Meine Lieben, was hat sie sich gedacht dabei? Sie hat es auch artikuliert. Das hat den höchsten Nutzen. Hätte jetzt eine Bluse für dich gar keinen Nutzen? Und so eine Flasche hätte ja auch irgendeinen Nutzen, oder? Aber du sagst, das ist nicht der höchste Nutzen. Kannst du irgendwie so eine Rangordnung aufstellen, wenn du jetzt sagst, Döner plus Bier ist Nummer 1, wer ist dann Nummer 2, wer ist Nummer 3?
Die Bluse ist dann Nummer
2. Bluse ist Nummer 2 und die Flasche auf Nummer 3. Gut. Kann für jeden von euch anders sein, ja? Gar kein Problem. Das, was ihr jetzt sagt, ist, ich entscheide rational, ich nehme die Sache wahr, die mir den höchsten Nutzen bringt und verzichte damit auf den Nutzen aus dem zweitbesten Fall, nämlich die Bluse. Auf diesen Nutzen verzichtet sie. So, und der Nutzen, auf den sie verzichtet hat, der zweithöchste Nutzen, auf den sie verzichtet hat, das sind die Opportunitätskosten. Aufpassen, das ist nicht der addierte Nutzen aus Bluse plus Flasche, weil dafür hätte sie ja 40 Euro gebraucht, um beides zu kaufen. Sondern nur der addierte Nutzen aus der besten, nicht gewählten Alternative, sind die Opportunitätskosten. Der Nutzen aus der besten, nicht gewählten Alternative, das sind die Opportunitätskosten. Bitte aufpassen nochmal, ja, nicht addieren den Nutzen der anderen Alternativen, sondern wirklich nur aus der einzelnen Alternative, die hier den höchsten Nutzen versprechen würde, von dem nicht gewählten, das sind die Opportunitätskosten des privaten Haushalts. Normalerweise machen wir uns das nicht bewusst. Normalerweise laufen so Entscheidungen ziemlich unbewusst ab. Und deswegen kommt es auch öfter mal zu so einer Situation, die wir im kaufmännischen Buyer's Remorse nennen, also das Bedauern des Käufers, dass er sich denkt, ich habe mir so und so viel versprochen, davon dieses oder jenes zu erwerben und das hält es jetzt gar nicht, der Nutzen fällt geringer aus, als ich gedacht hätte. Das reut mich jetzt, dass ich das gekauft hätte. Hätte ich lieber das Geld für dieses oder jenes genommen. Kennt jeder von euch. Und diese Situation mit dem Buyer's Remorse zeigt uns, dass wir nicht immer so ganz scharf in der Lage sind, erstens zu analysieren, wie viel Nutzen bringt mir etwas und zweitens auch zu analysieren oder zweitens auch so rational zu handeln, dass wir immer das mit dem maximalen Nutzen machen. Ja? Wie ist euch zum Beispiel gegangen beim Abi? Man ruft irgendeinen Freund oder Freundin an und sagt, geh weiter, machen wir noch irgendwas oder sowas und du warst eigentlich unter Druck zu lernen. So ist da passiert, dass er trotzdem mal nachgegeben hat und gesagt hat, das mache ich jetzt, ich gehe jetzt nochmal weg. Oder Unternehmer. Ja. Immer. Ja, aber es ist trotzdem da, so schlimm muss es nicht gewesen sein. Das heißt, wir folgen nicht immer unseren Rationalitätsdrang und meinen Lieben. Auch wenn das vielleicht ein bisschen gegen meine Disziplin spricht, aber ich bin froh drum, dass das nicht so ist. Ja, weil das macht euch menschlich. Menschlich ist sympathisch. Wenn ihr da irgendwie so Roboter wäret, die immer nur ganz rational den Nutzen durchklopfen oder sowas, das wäre mir eigentlich fast unsympathisch, um nicht zu sagen unheimlich. Ja? Homo economicus ist ein gutes Stichwort, das ist derjenige, der pausenlos rational entscheidet. Wenn er euch über den Weg läuft, erschießt ihn. Aber Gott sei Dank gibt es ihn nicht. Ja, also das ist eine Fiktion eigentlich. Mit so jemandem willst du nie verheiratet sein, das garantiert er. So. Die Opportunitätskosten gibt es auch bei Unternehmen. Machen wir irgendwas, was sich ein bisschen schräg anhört, aber trotzdem funktionieren kann. Hotel. Ich kann hergehen und einen Concierge anstellen. Was ist die Aufgabe eines Concierge in einem Hotel? Die Leute begrüßen. Ja, also der ist eigentlich für allen Service außenrum um den Hotelbetrieb zuständig. Ja, wenn du einen Ausflug machen willst, dann weiß er, mit wem das geht, wer ein guter Führer ist und so weiter. Wenn du abends Karten brauchst, er besorgt sie dir. Wenn du ein Restaurant-Tipp brauchst, er hat den perfekten und so weiter und so fort. Kann auch mal sein, dass er im Hotel involviert ist, aber eigentlich ist er der perfekte Mensch für das Außenrum. Dass du also ein Gesamterlebnis hast mit deinem Aufenthalt in dem Hotel und nicht nur das Einzelerlebnis Hotel. Ist eventuell nicht ganz wichtig, wenn man einen guten haben will. Alternative, wir peppen unser Frühstücksbuffet auf. Mit mehr frischem Obst und vielleicht so einen Short-Order-Koch oder sowas. Ja, wo du dann hingehst und sagst, ich hätte es gern ein Egg over Easy oder sowas. Und dann sagt er, jawohl, machen wir gleich, zack, zack, zack. Das wären alternative Möglichkeiten, wie du als Hotel im Rahmen eines festen Budgets versuchen kannst, Argumente zu schaffen für die Kunden, dass sie dir mehr Geld bezahlen. So wie wir als Verbraucher jetzt entschieden haben, anhand des Nutzens, so entscheidet das Hotel schlicht und einfach aufgrund des erwarteten Ertrages. Die Kosten müssen die gleichen sein, was das Unternehmen ausgeben muss für diese Zusatzleistung, Short Order Cook oder der Concierge. Und die Frage für das Hotel ist, wenn ich das Budget habe, beides zu machen, dann mache ich halt das, wo ich mir den höheren Ertrag verspreche. So, nicht das Geld haben, beides zu machen. Das führt uns dazu, dass wir eben nochmal die Voraussetzungen anschauen für diese Opportunitätskosten. Ich muss irgendwie gezwungen sein, eine Auswahl zu treffen. Und der Zwang besteht im Normalfall daraus, dass ich zu wenig habe. Zu wenig Geld, zu wenig Zeit. Das sind die typischen Ressourcen, die wir als private Haushalte aufwenden müssen. Und dass es überhaupt Alternativen gibt. Ja, was passiert, wenn jetzt irgendjemand zu dir sagt, lach oder ich schier's, dann sind die Zahl der Alternativen relativ begrenzt. jetzt nicht groß überlegen können, ich mit meiner Zeit was Besseres anfangen als zu laufen.
Aber die, wenn es Alternativen gibt, dann ist die nächste Frage, haben wir knappe Ressourcen, müssen wir wirklich wählen oder kann ich beides machen? Und dann haben wir Opportunitätskosten. So, wann machen wir uns das eigentlich bewusst?
Das Blöde für euch ist, Tourismus ist eines der Felder, bei denen wir uns das bewusst machen. Speziell, wenn es um den Jahresurlaub geht. Denn da wollen wir doch das perfekte Erlebnis haben.
Oder sagt ihr einfach so, oh, das 10. Angebot von oben nimm ich, egal was ist.
Nicht, oder? Sondern wird rumgepopelt. Ja, erst kommt das Destinationsgepopel, dann kommt das Hotelgepopel, dann kommt das Fluggepopel und das geht dann vielleicht vor Ort noch weiter mit einem Restaurantgepopel. Was nichts anderes heißt, als dass ihr, wenn ihr Tourismusmanager seid, dieses ganze Gepopel überleben müsst. Und wie geht es? Das geht, indem ich mir überlege, was genau bringt meinen potenziellen Kunden den größtmöglichen Nutzen.
Wir versuchen mal kurz was rauszufinden. Ja? Angenommen, wir sollen Hotelzimmer modernisieren. Was bringt mehr Nutzen? Ein elegantes Design der Möbel, eine qualitativ hochwertige Matratze oder Bettdecken in dreierlei Dicke zum Auswählen, je nach Wärmebedürfnis. Was können wir nutzenrelevant umsetzen für unsere Kunden?
Ich habe jetzt nach Hause gesagt, weil ich mit dem größten Komfort und auch mit dem Gesundheit.
Okay. Wir machen das jetzt einfach mal abstimmungsmäßig. Wer ist für Matratze? Okay. Wer ist für Bettdecken? Wer ist für Möblierung? Gut. So beschissen sehen die Hotels auch meistens aus. Ja, also aus meiner Sicht gibt es keine Branche, die so überbewertet ist wie die Innenausstatter von Restaurants. Klammer auf und Hotels. Klammer zu. Dieser Einheitsbrei von Langweiligkeit, den die abliefern, das ist unglaublich. Aber jetzt fragen wir uns nochmal. Wie transportierst du das wirklich mit dieser Matratze? Um das wirklich schätzen zu können, musst du ja fast schon drin gelegen haben. Wenn du das wirklich transportieren wolltest, dann müsstest du sagen, verehrte Kundschaft, bei Ihrer Ankunft klären wir mit Ihnen Ihre persönlichen Schlafbedürfnisse. Dazu gehört auch, ob jemand so eine Rampen umeinander schleppt wie ich oder so spannend und schlank ist wie ihr. Ob das ein Seitenschläfer, ein Rückenschläfer ist, ob das jemand ist, der eher friert oder eher schwitzt und so weiter. Und dementsprechend legen wir die passende Matratze rein. Das wäre so ziemlich die einzige Möglichkeit, das glaubwürdig zu transportieren. Was sagst du dazu?
Das ist ein Riesenaufwand. Da braucht man ja viel mehr Personal, der dann jedes Mal die Matratzen hier und her schleppt.
Ja.
Aber zum Beispiel meine Eltern waren gerade mit einem Flug und sie hatten zum Beispiel zwei verschiedene Matratzenwerte. Also die linke hatte so viel Vertikale und die rechte so viel. Ich weiß gar nicht, wie crazy, da konnte ich nicht rausgehen,
welcher Ding ich machen wollte. Ja, hast du was?
Ja, nicht
alle. Hat deine Familie ein Hotel, oder?
Ja, aber ich arbeite.
Okay. Ich sage mir doch. Ja, so wollen wir das, dass sich die Leute identifizieren mit der Firma. Ja? Eine Idee. Also, es gibt's in abgespeckter Version. Ja? War das auf der Webseite, kennt sich? Also, ich habe auch schon lange nicht mehr beim Bayerischen Hof auf der Website geschaut, ich weiß nicht mehr. Aber ich denke tendenziell eher nicht vernünftig gekennt sein. Wie war es hier? In welcher Beschreibung?
In der Zimmerbeschreibung.
Okay.
Im Angebot.
Kommt das auch über Booking.com dann zum Beispiel, wenn ich die Sternschablone nehme?
Ja, aber auf Booking heißen die Zimmer anders wie bei uns. Das kann man auf Booking nicht anders einstellen.
Okay. gut, also das wäre eine Möglichkeit, sowas zu machen. Muss man schauen, wie man es wertlich transportieren kann. Was natürlich wesentlich einfacher wertlich zu transportieren ist, ist ein Foto von einem Zimmer. Ja? Wobei die Frage ist, ist das wirklich dann etwas, was so ausdifferenziert ist? Also wenn man so mal schaut, Hotels oder so, ja, da gibt es dann schon welche, die so Empire-Zimmer haben oder sowas, also mit so historischen Verzierungen. Oder welche, die einen auf Lounge-Charakter im Zimmer machen, aber das ist typischerweise dann immer nur in den Luxus-Kategorien, wo du dann irgendwelche Suiten hast, wo du auch überhaupt Platz hast zum Möblieren. Ja. In einem 20 Quadratmeter Zimmer kannst du nicht großartig mit Sofas irgendwie in eine Sitzecke gestalten oder so. Das geht dann nicht so. Ist also schwierig, aber ihr müsst euch überlegen, was ist der Nutzen? Wir haben jetzt festgestellt, guter Schlaf ist extrem wichtig. Also seid ihr zum Beispiel auf einem guten Weg in einem Hotel, weil es offensichtlich etwas ist, das die Leute anspricht. Wir müssen es dann nur noch schaffen, dass wir das auch in irgendeiner Art und Weise erfolgreich kommunizieren, sodass die Leute bereit sind, ein bisschen mehr zu bezahlen. Es gibt Hotels, die haben einen Ruf dafür, dass sie besonders gute Matratzen haben oder besonders gute Kopfkissen oder sowas. Aber das sind ganz wenige. Hast du jetzt geschaut bei der Werbung vom Balkon?
Nee,
steht nicht drin. Schon der erste Fehler. Ja. Wenn du das schon hast, dann machst du Meier auf dem Räder davon. Sonst brauchst du das Kleine noch. So. Also, das Wichtige ist immer, sich zu überlegen, was bringt meinen Kunden Nutzen. Und das müssen wir dann gut ausgestalten. Da gibt es natürlich dann immer diese Werbelyrik und so weiter, aber es soll schon auch möglichst ein bisschen Substanz dahinter stecken. Wäre nicht schlecht. So. Wenn Preissteigerungen erfolgen für ein und dasselbe Gut, dann heißt es, dass die alternativen Güterbündel größer werden. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hergehen würde und sage, die Flasche kostet jetzt nicht mehr 20 Euro, sondern die kostet jetzt 40 Euro. Dann wäre die Alternative anderthalb Döner, ein halber Kasten Bier plus eine Bluse. Würdest du, Moment, du warst ja eh die Dönerfrau. Sagen wir, müssen wir es andersrum machen. Der Kasten Bier, oder der halbe Kasten Bier plus die anderthalb Döner gehen auf 40 Euro, dann wäre die Alternative diese Flasche plus eine Bluse. Wärst du dir dann immer noch sicher, dass du Döner plus Bier wählen würdest? Nicht mehr ganz so sicher, gell? Weil jetzt das alternative Güterbündel oder auch die Zahl der Alternativen, die überhaupt in Betracht kommen für 40 Euro, ist ja größer als die für 20 Euro. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit gesunken, dass du dich für das gleiche entscheidest wie vorher, nämlich diese anderthalb Döner und den halben Kasten Bier. Das ist also das Wesen hier dieser Überlegungen, warum wir sagen, dass die Nachfragefunktion so aussieht. Je höher der Preis, desto geringer die nachgefragte Menge. Es gibt natürlich Leute, für die wird es einfach schlicht zu teuer, die können sich das dann schlicht und einfach finanziell nicht mehr leisten, aber für die Masse der Fälle ist es so, dass mit steigendem Preis der Umfang der Alternativen zunimmt, wohingegen ja der Nutzen aus dem Gut, das wir ursprünglich gehabt haben, anderthalb Döner und ein halber Kasten Bier, wogegen der Nutzen aus diesem Kombi ja immer der gleiche bleibt. Und der addierte Nutzen aus den Alternativen wird umso größer, je höher der Preis ist. Addiert für den Güterbündel.
Natürlich kommen neue Sachen dazu. 40 Euro kannst du vielleicht schon Uhr kaufen. Uhr ist ja vielleicht auch was Praktisches.
Oder irgendein billiges Gebraucht-Handy kannst du kaufen. Vielleicht auch mal nützlich. Irgend so was. Ja? Deswegen also die Überlegung hier so. Es gibt natürlich Güter, bei denen es läuft was anders. Das hier ist der Regelfall. Bei den Gütern, bei denen es anders läuft, da ist der reine Gebrauchsnutzen natürlich auch nicht ansteigend mit dem Preis. Da muss irgendwas anderes eine Rolle spielen. Warum die Leute bereit sind, dann, wenn der Preis ansteigt, mehr davon zu kaufen. Oder warum es begehrenswerter erscheint, wenn der Preis höher ist. Hast du eine Idee, was sowas sein könnte? Marken bis zu einem gewissen Grade, wobei immer die Frage jetzt ist, wenn wir so eine Nachfragefunktion zeichnen, darf das jetzt dann nur ein bestimmtes T-Shirt von Adidas sein, für das es gilt, oder soll das für alle T-Shirts gelten? Ja, normalerweise, wenn du jetzt, bleiben wir mal kurz bei dem Beispiel, wenn du jetzt die Marketingchefin von Adidas bist, dann weißt du, es gibt für meine Adidas-Marke ein bestimmtes Preissegment, das kann ich erreichen hier, ja, und für ein anderes Preissegment, die erreichen wir nicht. Was könnte man denn machen, um das doch noch zu erreichen, um da Geld zu verdienen mit denen? Weil man so ein T-Shirt von Adidas, das kostet in der Herstellung auch nicht viel mehr als wie ein No-Name-T-Shirt. Wir könnten eine zweite Marke machen. Ja? Oder vielleicht dies und das. Statt Adidas oder sowas. Ja? Wir könnten eine Zweitmarke machen, die in dem unteren Teil tätig ist. Wir können unsere Vertriebskanäle nutzen, wir können unser Know-how nutzen über Einkauf und so weiter und besetzen einfach einen breiteren Markt. Ja, dann könnte man natürlich noch überlegen, kann man da oben auch rein? Bei den ganz teuren. Habt ihr irgendeinen Vorschlag von der Marke, die da bei den ganz teuren Sachen ist? Ja, so die klassischen Luxusmarken. Warum braucht man eine Rolex?
Status.
Aha, also meinst du, die Uhrzeit zeigt sich genauso an wie eine andere auch, oder?
Ja, eigentlich schon.
Eigentlich schon. Wertanlage, ich weiß gar nicht, eine gebrauchte Rolex, die sind da wenig nicht wertkonstant, oder? Ich lasse mich da gerne von was anderem überzeugen, ich kenne mir das wenig aus in dem Markt. Aber meines Wissens geht da schon der Preis runter bei den Gebrauchten.
Bitte? Es kommt drauf an, wie und wo man die Lager
macht. Okay. Also, weißt du, man müsste sie jetzt kaufen und dann harzfrei lagern und dann in ungebrauchtem Zustand. In 20 Jahren verkaufen oder so.
Ja.
Okay. Sind dafür die Auflagen nicht so hoch?
Nee, da gibt es auch nur limitierte. Und dann haben die schon eine höhere.
Okay, also wir sehen, es gibt hier Leute, die mehr von Luxusgütern verstehen als ich. Was hattest du noch?
Was wir auch
haben. Okay. Gut. Das Entscheidende bei Rolex und ähnlichen Dingen ist nicht der Gebrauchsnutzen. Ja, den liefert hier diese deutlich billigere Uhr genauso. Das Entscheidende ist, ich habe etwas, das du dir nicht leisten kannst. Und dieser Abgrenzungseffekt ist Bestandteil des Nutzens. Es geht also bei solchen Prestigegütern nicht primär um den Gebrauchsnutzen, sondern es geht primär um den Nutzen der Abgrenzung zu denjenigen, die es sich nicht leisten können. Und der steigt mit dem Preis. Wie müsste also eine Nachfragefunktion für eine Rolex aussehen? Das müsste so aussehen, dass die von links unten nach rechts oben geht. Je teurer sie ist, desto exklusiver ist sie, desto mehr kann ich damit die Abgrenzung behaupten. Dürst du da irgendwann auch nochmal dein Handy weglegen im Unterricht? Aha, komisch ist, dass du so viel tippen musst, während du da deine meine Präsentation machst.
Es gibt ja Leute, die behaupten, dass das Mittel da draußen ist größer, ja, und außerdem wird dazu auch noch Text gesprochen. Aber muss nicht sein. Vielleicht noch nachvollziehbarer für den einen oder anderen, warum will man den Porsche haben? Oder warum will man Ferrari haben? Ja.
Es ist nicht unlogisch, dass man so nach jetzt umgeht, weil umso höher der Preis ist, umso höher, da gibt es ja auch mehr, dann denke ich schon auch höher. Dann wird es ja wieder.
Ist die Nachfragefunktion, wo wir uns die Frage nur einfach stellen, der Verbraucher wird gefragt, also du zum Beispiel, Döner.
Nein, das wird nicht so gut vorlesen sein, ja.
Wenn der Preis für einen Döner hochgeht von 7 Euro auf 10 Euro, kaufst du dann auch genauso viel. Siehst du es und schon haben wir hier diese Kurve. Einverstanden? So, jetzt nochmal zu Porsche und Ferrari. Sind diese Autos praktischer als ein VW Passat? Also haben die einen höheren Gebrauchsnutzen? Bringt man da mehr Gepäck rein? Bringt man da, kann man da bequemer einsteigen in der Porsche und in Ferrari? Ist da die Federung besser? Kann man da mit Tempo 120 schneller fahren oder so? Man kann besser überholen. Gut. Sicherer möchte ich bezweifeln.
Doch. Nur wenn die so langsam nicht falsch machen.
Also Sicherheit in dem Sinne, dass man weniger lang auf der Überholspur sein muss, aber auf der anderen Seite steht natürlich der Anreiz, das Ganze zu überholen. Weil man glaubt, man könnte. Gut, also der Gebrauchsnutzen ist nicht signifikant höher, vielleicht sogar niedriger. Der Preis ist um ein Zigfaches höher. Bei Porsche noch dazu für VW-Teile. 70% der Porsche-Teile, die da verarbeitet sind, sie haben wahrscheinlich eine VW-Nummer. Warum wird es gekauft? Gekauft wird es wegen diesem hier. Ja, aus dem Weg Geringverdiener. Wenn es den gleichen Porsche für 60.000 Euro gäbe, wäre schon nicht mehr so interessant, ja, aber dann kann der Greti und Peti die Sache kaufen. Also auf 120.000 wird es interessant, weil da scheidest du schon mal als Käuferin aus. Wir gehen mal von deinen Zukunftsperspektiven aus, ja? Ja, eins des Berufseinstieges. So. Schauen wir auf die Angebotsseite des Marktes. Je mehr Geld ich von den Kunden für ein Produkt erhalte, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit erstens, dass ich meine Gewinnschwelle überhaupt erreiche. Stellt euch mal vor, was war ein Kaufmacher,
Wir lassen euch ein Restaurant eröffnen, oder nee, Imbissbude, ja, kein Döner, sondern meinetwegen Currywurst. Und wir machen das einmal hier auf dem Campus und einmal in der Fußgängerzone. Wir gehen mal davon aus, an der Nachfrage scheitert das nicht. Ja, also das Interesse ist ausreichend da, um euch auszulassen. Was ist der Hauptunterschied für euch bei den Startkosten? Currywurstbude hier oder hinten in der Stadt in der Fußgängerzone?
Ja.
Muss hinkommen, ja.
Ich habe heute gesagt, die Bereitschaft der Kunden zu bezahlen, also welchen Preis die Kunden zahlen.
Ja, okay, Studenten sind auch nicht Blinker, gell, obwohl ich mal da gesehen habe, war schon gestern oder Rolex hat. Aber Miete ist das Thema. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, dass in der Fußgängerzone die Mieten etwas höher sind als hier draußen? Ja, da vorne zum Beispiel der Gravis hat da seinen Laden aufgehört, da gleich vom Forum, wenn du in diese Richtung gehst, gegenüber vom Rewe. Wenn du den Laden anmietest, ist es viel billiger, als wenn du es gerade in der Fußgängerzone anmietest. Das heißt aber auch, wenn du gleiches Nutzerverhalten hast, da beim Gravis und in der Fußgängerzone, dass du in der Fußgängerzone einen viel höheren Preis haben musst, um überhaupt in die Gewinnzone zu kommen, als hier. Und so ist es bei vielen Unternehmen, egal ob das zurückzuführen ist, nur auf die Miete oder auch noch auf andere Faktoren wie technische Ausstattung und so weiter, man braucht einen bestimmten Mindestpreis, um überhaupt einmal die Aussicht zu haben, Gewinn zu machen. Und wenn der Mindestpreis drunter ist, schaut es dem nicht schlecht aus, wenn Gewinne machen. Deswegen sagen wir also, da gibt es dann, wenn der Preis ansteigt, mehr potenzielle Anbieter, die in den Markt eintreten. So, dann stellen wir uns noch eine Frage. Angenommen, du machst einen Wassermelonenstand auf. Und du kommst der Schweizer Wassermelone, also ein Abschnitt Wassermelone, verkaufen einmal für 1 Euro oder einmal für 5 Euro. Zu welchem Preis würdest du es lieber verkaufen? Werbeaktion. Werbeaktion 1 Euro, dann gehen wir auf die 5 Euro. Gut, einverstanden. Wenn jetzt der Maximalpreis dafür 3 Euro wäre oder der Maximalpreis, den du durchsetzen kannst, wo du auch ausreichend Nachfrage hast, ist 5 Euro. Wo würdest du dich eher bemühen, nochmal zusätzlich Angebot zu machen, vielleicht einen zweiten Stand oder so? Bei 3 oder bei 5? Bei 5. Ja. Bei 5 würdest du deine Produktion versuchen, nochmal auszuweiten, mehr anzubieten. Ja. Also wir haben 2 Faktoren, die relevant sind für die Frage, wie läuft das Angebot? Nämlich einmal, dass es einen Preis geben muss, der überhaupt auskömmlich ist, bei dem wir unsere Fixkosten auch überhaupt verdienen können. Und zum Zweiten, je höher der Preis ist, desto attraktiver ist es, ein Angebot zu machen. So, und das führt uns zu dieser Angebotsfunktion. Sie schneidet nicht im Ursprung. Aufpassen, sie schneidet nicht im Ursprung. Und zwar deshalb nicht, weil es hieße, dass wir ab einem Preis von 0,01 was verdienen. Aber wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass wir zum Beispiel die Mieten haben, als fixe Kosten, die wir erst einmal am Anfang verdienen müssen. Das heißt, wir können nicht mit 0,01 schon anfangen zu verdienen im Regelfall, sondern wir müssen da ein bisschen weg. Je nachdem, wie aufwendig die Produktion ist, ein bisschen weiter oder ein bisschen näher dran, aber eine Produktion ohne Fixkosten gibt es eigentlich nicht und dementsprechend macht es auch keinen Sinn, das hier bei Null schneiden zu lassen und damit zu behaupten, dass für minimals über Null schon ein Angebot existieren würde. So. Hier sehen wir jetzt, je höher der Preis, desto größer die angebotene Menge. nur nochmal zum Verständnis, bei den Kosten unterscheiden wir in der Betriebswirtschaftslehre zwischen Fixkosten und variablen Kosten. Fixkosten, das sind die, an denen sich nichts ändert, wenn ich mehr oder weniger produziere, deswegen fixiert. Und variable Kosten, dementsprechend sind diejenigen, die sich verändern, je nachdem, ob wir mehr oder weniger produzieren. Was genau in diese Rubriken hineingehört, da gibt es ganz wenige, die da fest zementiert sind. Das ist oftmals je nach Geschäftszweck, den man verfolgt, unterschiedlich, wie die Zuordnung ist. Ja, zum Beispiel, wenn du eine Vermietungsagentur bist, meinetwegen für Studentenbuden, dann sind für dich eigentlich die Wohnungsmieten nicht so sehr Fixkosten, sondern variable Kosten. Je mehr Mieteinheiten du umsetzt, desto größer ist dieser Mietaufwand und so weiter. Wohingegen für ein normales Geschäft ist Miete Fixkosten. Ja, also da muss man immer genau hinschauen, was ändert sich an den Kosten und was ändert sich nicht von den Kosten, die ich habe, um diese Einstufung zu machen. So, jetzt können wir einen Markt bilden. Für den Normalfall, dass also die Nachfrage abnimmt, wenn der Preis steigt. Aufpassen, ich habe jetzt hier die Achsen getauscht. Das hier ist so die Standardart und Weise, wie das in den Lehrbüchern dargestellt ist. Vertikal der Preis, horizontal die Menge. Was sich aber nicht ändert, ist, dass der Preis die Menge steuert und nicht umgekehrt. Ja, der Preis steuert die Menge, auch wenn es jetzt hier die Achsen getauscht wurden. Deswegen geht jetzt hier auf der Schnittpunkt der Angebotsachse auf der Vertikalen, ja. Nicht so wie vorher auf der Horizontalen. Können wir nochmal zurückgucken, ja, schaut hier, rechts Preis, Menge. Da ist so, wie ihr das traditionell aus der Schule gewohnt wart. Auf der X-Achse ist das, was die Wirkung erzeugt. Auf der Y-Achse können wir die Wirkung ablesen. Und daran ändert sich nichts an dieser Aussage durch diesen Tausch. Das hängt damit zusammen, wie man eine komplette Herleitung macht über Indifferenzkurven und Puddel, Dusel, Pappel und so weiter. Deswegen ist das typischerweise in den Lehrbüchern vertauscht, dass die Preisachse vertikal ist und die Mengenachse horizontal. So. Habe ich das hier richtig wiedergegeben, dass die Verbraucher im Normalfall sich niedrige Preise wünschen und die Anbieter wünschen sich hohe Preise. Kann das stimmen? So, ja. Ja, jetzt haben wir da ein Problem. Wenn wir einen niedrigen Preis wollen und den durchsetzen, dann kriegen wir zwar eine hohe Nachfrage, das wäre diese Funktion, Sicherheitscheck immer, je hoch der Preis, desto weniger die Menge. Ja. Aber wir haben ein niedriges Angebot, Sicherheitscheck, je hoch der Preis, desto groß die Menge. Ja. Macht uns das glücklich, wenn wir zwar viel wollen zu dem Preis, aber nichts kriegen? Nicht wirklich, gell? Also wir haben eine Nachfrage überhaupt. Dann schauen wir mal, was würde denn passieren? Ja, wir dann zu unserem Dealer hingehen und sagen, hey, du, ich zahle ein bisschen mehr, wenn du mir das gibst. Haben wir einen Deal? Ja, und schon ist der Preis gestiegen. Und er überlegt sich, nee, das ist zu teuer. Und sie überlegt sich, wenn ich das zu einem höheren Preis verkaufen kann, kann ich auch ein bisschen mehr produzieren. So, jetzt schauen wir uns die andere Seite an. Unser Dealer sagt, ich will einen hohen Preis haben. Dann biete ich auch viel an. Ja, das ist halt das, die Angebotsmenge, die er bereit ist zu machen. Das Blöde ist nur, dass die Nachfrage sagt, so viel wollen wir gar nicht. Was macht dann unser Dealer? Im Normalfall würde er sagen, naja, hey, dann produziere ich halt weniger und verlange weniger. Ja? um diese Lücke zu schließen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Hier haben wir also nochmal diese beiden Preise, den P1, der von den Nachfragern gewünscht war, und den P2, der vom Anbieter gewünscht war. Und diese beiden Preise, das wäre doch ideal, wenn die irgendwie zueinander finden würden. Und durch diesen Druck, einerseits die Nachfrager überbieten sich bei P1, um was zu bekommen. Oder bei P2, die Anbieter müssen Konzessionen machen, weil sonst auf der Ware sitzen bleiben. Dadurch bewegt sich das Ganze aufeinander zu und wir kriegen dann plötzlich einen Preis, bei dem wir, das ist jetzt ein bisschen schier zeichnen, so einen Millimeter hoch, soll eigentlich genau durch den Schnittpunkt gehen, da kriegen wir einen Preis, der der Gleichgewichtspreis ist. So, Gleichgewicht, das heißt, dass zu diesem Preis Angebot und Nachfrage gleich groß sind, dass also der Markt für dieses Gut geräumt ist. So, und ein geräumter Markt, das ist der feuchte Traum jedes Ökonomen. Das ist das, wovon wir uns den größtmöglichen Wohlstand versprechen. Warum? Erstens, beim geräumten Markt werden keine Ressourcen verschwendet. Man produziert keine Güter, die nicht nachgefragt werden. Zweitens, beim geräumten Markt existiert zu dem Preis keine Nachfrage, die nicht befriedigt wird. Natürlich, zu einem billigeren Preis wäre die Nachfrage größer, aber nicht zu dem Preis. Das heißt, alle, die bereit sind, diesen Preis zu bezahlen, den Gleichgewichtspreis, kriegen eine Ware und es bleibt auch nichts liegen. Das ist also ein optimaler Zustand. Diesen optimalen Zustand, den nennen wir in der Ökonomie das Wohlfahrtsmaximum. Und das ist etwas, wo sie alle hinwollen. Ja? Das ist immer so dieses Credo, wir brauchen Markträumung. Muss jetzt nicht wortwörtlich sein, ja? Aber so in etwa. Wenn ihr jetzt mal hört, so in die Wirtschaftsnachrichten rein, was wird berichtet? Ja, die Nachfrage der privaten Haushalte lässt zu wünschen übrig und so weiter und so fort. Die Investitionsgüternachfrage geht so ein bisschen runter, wir haben weniger neue Aufträge. Ja, verschwinden deshalb auch die Angebote, werden dann, implodieren dann die Fabriken, wenn die Nachfrage fehlt. Die sind noch genauso da. Ja. Das, was denen dann fehlt, ist die Auslastung. Und das heißt nichts anderes, als dass halt die Wirtschaftsleistung zurückgeht, die Einkommen, die aus der Wirtschaftsleistung entstehen, gehen zurück. Und das ist ein Wohlfahrtsverlust, der entsteht dadurch, dass wir eine Situation haben, in der eben nicht der Markt geräumt ist. Deswegen die Idee immer, wir wollen die Markträumung. Und einer der großen Streitpunkte in der Ökonomie ist, wie kriegen wir diese Markträumung hin? Darüber streiten die Ökonomen sehr, sehr intensiv. Ja, zu dem Gleichgewichtspreis gehört die Gleichgewichtsmenge. Das ist immer das Gleiche. So. Ein typischer Markt sieht also so aus, dass wir die Nachfragefunktion so haben, bei steigenden Preisen geht die Menge zurück. Die Angebotsfunktion so haben, bei steigenden Preisen nimmt die Menge zu. Und da sind noch so ein paar Sachen drin. Nämlich, wir haben da eine Preisachse da. Das heißt, es gibt eigentlich auch nur einen Preis, der immer aufgerufen wird. Und da ist halt hier meinetwegen ein Preis, bei dem die Nachfrage kleiner ist als das Angebot. Hier ist ein Preis, bei dem das Angebot kleiner ist als die Nachfrage. Und hier ist ein markträumender Preis. Es gibt immer nur einen Preis. Und auf Angebots- und Nachfrageseite reagieren auf den Preis und sagen dann, wie viel würden wir denn anbieten. Wenn jetzt ein Preis aufgerufen wird, zu dem die Angebots- und Nachfragemenge nicht gleich ist, dann reagiert der Markt, indem er sagt, leider mehr oder weniger, wohl den Preis verändern müssen. Ja, entweder weil die Anbieter sagen, ja, wir müssen mal billiger werden, weil wir es nicht loswerden, oder dass die Nachfrager sagen, wir sind bereit mehr zu zahlen, weil wir nicht ausreichend kriegen. Die Preisänderung, die dann erfolgt, bedeutet, dass wieder neue Mengen aufgerufen werden. Ja, und wenn wir uns das nochmal genau überlegen, der Preis geht runter meinetwegen, dann wird die Nachfrage größer und die Angebotsmenge kleiner, wenn der Preis runtergeht. Das heißt, wir haben gegenläufige Richtung von Angebot und Nachfrage. Das ist anders bei den Luxusgütern. Wenn der Preis hochgeht, steigt das Angebot und die Nachfrage. Ja, deswegen kriegen wir da nicht unbedingt das Gleichgewicht. Aber hier bei diesem stinknormalen 0815 Markt, da wird durch diese drei Elemente hier, durch diese Reaktionen und durch diese Ausgangslage, dass die auf den gleichen Preis gehören, wird automatisch ein Marktgleichgewicht erreicht. Das nennt man dann den Preismechanismus. Wenn der so wäre, wenn der auch so funktionieren würde,
dann wäre das nicht schlecht, der Preis.
Aber, jetzt muss ich euch leider einen Tropfen Essig in diesen Wein schenken. Hat jemand von euch schon mal mehr als 450 Euro verdient im Monat? Respekt. Was habt ihr dann gemerkt? Was setzt dann plötzlich ein? Steuern und eventuell auch noch Sozialversicherung? Ja? Das heißt, von dem Stundenlohn, den ihr kriegt, geht nicht mehr alles Cash in the Desk, sondern ein Teil bleibt der Partnerschaft. Euer Arbeitgeber zahlt mehr für eine Stunde Arbeit von euch, als ihr in die Tasche bekommt. Wie viel Prozent Abzüge habt ihr denn schon mal gehabt, so als Maximum? Habt ihr in Erinnerung? 20, 30 Prozent? Für den Arbeitgeber kommt er da typischerweise noch drauf, der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung. Und deswegen ist es typischerweise so in Deutschland, dass wenn 100 Euro Bruttolohn vereinbart sind, der Arbeitgeber zahlt dann in der Größenordnung 150 Euro mindestens und je nachdem, welche Tarifverträge er hat, geht es bis zu 200 Euro. Das sind 100 Euro Bruttolohn. Der typische Arbeitnehmer hat von den 100 Euro Bruttolohn 50 Euro netto. Das heißt, der Preis für das Angebot des Arbeitnehmers, ich arbeite für dich, ist 50 Euro. Der Preis für die Nachfrage des Arbeitnehmers, ich gebe dir eine Stelle, arbeite für mich, liegt zwischen 150 und 200 Euro. Ist das noch derselbe Preis? Der Angebots- und Nachfrageseite? Nicht wirklich. Ja. Und sowas kann natürlich zur Marktführung führen. Wie ist denn das jetzt? Gehen wir mal wieder zurück auf die Damen-Oberbekleidung. Ihr geht zum Reichsmann rein oder zum H&M oder whatever. Und da ist ja so ein Preisschild dran. Und ihr nehmt die Ware und bezahlt die. Nimmt dann der Verkäufer das Geld ein, das ihr da bezahlt? Nein, weil? Ja, aber die anderen Kosten sind jetzt noch gar nicht mal so relevant. Da geht erst noch, bevor es mal überhaupt über Kosten reden, greift da sofort jemand in die Kasse rein. Genau, 19% Mehrwertsteuer. Ja. Machen wir noch mal kurz eine Übung in Lachen über Wirtschaft. Mehrwertsteuer. Ähm,
zu den Gütern des täglichen Bedarfs wird gesagt, und Kulturgüter, die haben eine Mehrwertsteuer von 7% in ermäßigten Satz. Das heißt also, Playboy für Sie und so weiter ist alles ein Kulturgut. Weil das hat 7%. Zu den Gütern des täglichen Bedarfs gehört aber anscheinend dann nicht Bekleidung, weil da sind ja 19% drauf. Das heißt, wir müssten eigentlich theoretisch an 2 von 5 Tagen hier den halben Campus nackt rumlaufen sehen. Weil Kleidung ist ja offensichtlich kein gutes täglichen Bedarf, sonst wäre es ja bei 7%. Wohingegen zum Beispiel ein gutes täglichen Bedarfes ist, dass ihr mit dem Skilift fahrt, weil das sind 7%. Das Frühstück ist kein gutes täglichen Bedarfes, weil wenn du das in einem Hotel einnimmst, sind es 19%. Wohingegen das Übernachten ist ein gutes täglichen Bedarfes, das sind 7%. Bis zur Corona-Krise war die Fahrt mit dem Zug bis 50 Kilometer ein gutes täglichen Bedarfes, Nahverkehr 7%, Fernverkehr ab 50 Kilometer 19%. Jetzt hat man gesagt, jeder fährt täglich mit dem Zug durch Deutschland, wir machen einheitlich 7%. Wenn du ins Restaurant gehst, 19%, weil es eine zubereitete Speise ist, mit der gleichen Begründung auch Babynahrung, die die nicht überwiegend aus Milch besteht, mehr als 50%, also das Joghurtglas von Hipstern 7%, das Spaghetti Bolognese-Glas von Hipstern 19%. Aber die Katzennahrung, Sheba, ist ja gar nicht zubereitet oder sowas, ja, da wird überhaupt nichts dran gekocht und gemacht, die ist 7%. Sieht irgendjemand das inhärente Prinzip, das hier systematisch durchgehalten wird? Nämlich? Doch, erfolgreiche Lobbyarbeit zahlt sich aus. Das ist das Prinzip. Ja? Du musst nur eine entsprechend starke Lobby haben, dann kannst du schauen, dass du deinen Mehrwertsteuersatz reduziert bekommst. Du kannst also diese Mehrwertsteuertabelle, wer hat die reduzierte Mehrwertsteuer, die kannst du eigentlich lesen wie Who's Who in Deutschland im Lobbybereich. Ja, und da gibt es eben erfolgreiche und dann gibt es eben weniger erfolgreiche. Witzig ist ja auch, Hygieneartikel für Frauen sind ja jetzt auch auf 7%, obwohl sie es nur an 7 von 28 Tagen brauchen. Also auch kein gutes täglichen Bedarf. Vielleicht sollte man für Jungs dann die Kondompreise senken oder so. Sie brauchen es vielleicht auch nur an 1 von 28 Tagen oder so.
Essen to go ist
7%, ja.
Wenn man nämlich sagt, bei der McDonald's ist immer der gleiche Bindung. Wenn ich sage, ich esse hier, lass mir aber eine Tüte geben, ich kann der McDonald's mehr steuern, aber ich kann es leisten.
Genau, also diese Frage, wo man immer meint, es sei nett gemeint von McDonald's, ob du hier isst oder nicht, ja, das ist nur vordergründig nett gemeint, dass sie dir dann eine Tüte oder ein Tablett geben, sondern das Hintergründige ist, verdiene ich an demselben Essen 12% mehr oder weniger. Ja, weil du den identischen Preis hast für den Burger, aber im einen Fall verlangt der Staat eben 19%, wenn du dich hinsetzt beim Mackey, und im anderen Fall verlangt er 7, wenn du deine Tüte mitnimmst. Und der Mackey hat natürlich noch weniger Aufwand, ja, für Säubern und so weiter. Deswegen hat er ein Lokal hier in Kempten in der Innenstadt aufgegeben, vor, ja, mittlerweile schon 10, 15 Jahren oder sowas, und nur noch eins betrieben da draußen an der Stadtausfahrt Richtung München. Und jetzt hat im Forum Beides sind Plätze, wo die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute da verweilen, geringer ist als die, dass sie es mitnehmen. Weil sich das halt deutlich besser rentiert. Wenn er ein Sitzlokal hat in der Innenstadt oder so, da zahlt er eine höhere Miete, aber Gott behandelt bei den Fixkosten, da hat er mehr Aufwand für das Abservieren und Reinigen der Tische und so weiter. Und er muss auch noch 19% Mehrwertsteuer zahlen statt 7 bei dem gleichen Verkaufspreis. Also es gibt jede Menge Gründe, warum McDonald's ungern in der Innenstadt ist mit einem Lokal, wo die Kundschaft sich überwiegend hinsetzt. So. Steuern sind also typischerweise Ergebnis eines Prozesses von Verhandlungen, die mal offen im Parlament geführt werden und mal verdeckt in Hinterzimmern. Als damals die Steuersenkung kam, die Mehrwertsteuersenkung für Hotels, das war zu den Zeiten, als die FDP mitregiert hat, da tauchte dann kurz nachdem die Mehrwertsteuersenkung durch war, auf eine Meldung, dass die FDP eine Spende erhalten hätte von 1 Million vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Man muss da keine Verbindung sehen. Auch man kann. Die gibt atypische Märkte. Ah, das da unten rechts, das ist nochmal der etwas typische Fall. Der Normalfall eingezeichnet. Atypische Märkte bestehen bei sogenannten Giffengütern. Diese Giffengüter sind dadurch gekennzeichnet, dass bei einem wachsenden Preis die Nachfrage anzieht. Darf ich das gerade nehmen als Beispiel zur Illustration der Rivalität im Konsum?
Sehr gerne.
Ja? Damit ihr ja nicht auf die Idee kommt, Bildung als öffentliches Gut zu sehen. Das ist genau der Punkt. Ja? Das Ratschverhalten Einzelner stört auch welche, die nicht mitratschen wollen oder können. Die Giffengüter zerfallen in zwei Kategorien. Einmal die Luxusgüter, die wir schon angesprochen hatten, Rolex, Porsche, Ferrari und so weiter, bei denen der Nutzen nicht primär aus dem Gebrauch des Gutes kommt, sondern aus dem Statuseffekt des Gutes. Und dieser Statuseffekt ist umso größer, je höher der Preis ist. Dann gibt es noch eine zweite Kategorie von Gütern, die sind im Moment eher eine Überlegung wert, nämlich Hamsterkäufe. Vor 1-2 Jahren habe ich immer noch den Studenten erklären müssen, was Hamsterkäufe sind, am Beispiel des Nachkriegsgeschehens. Mittlerweile haben wir das auch selber verstanden, wie das ist. Dass man also, wenn man erwartet, dass es zu Preiserhöhungen kommt, das so interpretiert, oder wenn schon Preiserhöhungen eingetreten sind, dass man das so interpretiert, eine Ware wird knapper und wenn dann diese Ware bevorratbar ist und essentiell, dann beschaffen wir zu dem erhöhten Preis Mengen für die Zukunft. Das heißt, unsere Nachfrage steigt an, weil wir eben nicht nur die aktuelle Nachfrage befriedigen, sondern auch die zukünftige. Deswegen steigt die Nachfragemenge an. Obwohl der Preis angestiegen ist. Unsere Überlegung dabei ist völlig rational. Nämlich, dass wir sagen, wenn ich diese Mengen später kaufe, wenn die Knappheit noch größer geworden ist und damit der Preis noch mehr angestiegen ist, dann zahle ich ja noch mal mehr. Das ist effizienter, ich kaufe es jetzt, obwohl der Preis gestiegen ist und schlage damit der Zukunft ein Schnippchen. Das Interessante daran ist, dass es sich hier um eine self-fulfilling prophecy handelt. Ich gehe davon aus, dass der Preis steigt, deswegen bevorrate ich mich in großen Mengen. Die Nachfrage zieht also an nach dem Gut, deswegen verlangt der Hersteller einen höheren Preis. Und ich sage, jawohl, ich habe recht gehabt.
Aber jetzt bei so Hamsterkäufen ist da nicht eher ich kaufe nicht viel ein, weil ich denke, es wird so viel teurer, sondern eher die Angst, dass es irgendwann nicht mehr gibt, oder?
Das ist natürlich nochmal ein Kulminationspunkt, ja, weil man dann natürlich davon ausgeht, wenn es es gar nicht mehr gibt, dann wird es unbezahlbar.
Ja.
Irgendeinen Schwarzmarkt wird es immer geben. Ja? Aber man geht ja davon aus, dass die Ware erst einmal noch vorhanden sein wird in etwas schrumpfenden Mengen, aber zu einem ansteigenden Preis. Und dann denkt man sich jetzt noch schnell mal. Das exerzieren wir doch teilweise schon so ein bisschen an den Tankstellen. Wir haben in etwa ein Gefühl, wann die Tankstellenpreise eher niedrig sind und wann sie eher hoch sind. Kaum jemand wird auf die Idee kommen, abends nach 10 zu tanken, außer der Tank ist leer. Oder in der Früh vor 9 zu tanken, außer der Tank ist leer. Ja, weil man weiß, das sind eigentlich die teuersten Zeiten im Tagesverlauf. Dann wieder so der frühe Nachmittag ist teuer, späterer Abend ist dann eher billig. So ab 17.30 Uhr, 18 Uhr. Bis gegen 9. Und dann versuchen wir halt dann zu tanken, wenn wir gerade das Gefühl haben, jetzt ist billig. So, ja. Hier sehen wir also das Umdrehen der Nachfragefunktion und wir sehen dann, es gibt plötzlich kein definiertes Gleichgewicht mehr auf dem Markt. Weil, was passiert denn, wenn jetzt der Preis ansteigt? Dann wird tendenziell das Angebot erhöht und die Nachfrage erhöht sich auch. Ja, es gibt keinen Grund für die Nachfrage jetzt hier in diesem Schnittpunkt zu bleiben. Es gibt keinen Grund für die Anbieter, hier nicht noch etwas die Preise zu erhöhen. Kann zwar sein, dass sie dann mal ein bisschen zu viel produzieren würden, aber nachdem wir hier typischerweise nicht über die Riesenmengen reden, ist das etwas, das sich dann spätestens im nächsten Jahr verkaufen lässt oder sowas. Das heißt, diese Stabilität eines Gleichgewichtes, wie das vorher der Fall war, die finden wir in diesem Markt nicht mehr. Und deswegen ist das unerwünscht. Ja? Unerwünscht eigentlich diese Funktion, aber sie entsteht halt dadurch, dass wir in unserem Kopf die Nutzenfunktion in einer bestimmten Art und Weise bilden. Und insofern kann ich da viel behaupten, dass es unerwünscht ist, es wird trotzdem so passieren. So, ja, das ist jetzt schon eigentlich was auf jeden Fall nicht in der Klausur vorkommt. Wenn die Fixkostendegression, da meint man, dass die Fixkosten pro Stück runtergehen. Ja, wenn man sonst sagen würde, Fixkostendegression sind sinkende Fixkosten, das wäre ein Widerspruch in sich, dann wären es keine fixen Kosten mehr. Aber die pro Stück können runtergehen, wenn ich mehr erzeuge. Und wenn das stärker ist als der Anstieg der realen Kosten, dann wird erkennbar, dass auch die Angebotsmenge bei sinkenden Preisen steigt. Aber das ist ein sehr exotischer Effekt. Eher plausibel ist mal, dass man sowas macht, um Konkurrenz durch Marktflutung abzuwehren. Ja, also ich bin der Platzhirsch auf irgendeinem Markt und jetzt kommt irgendein Newcomer daher. Dem zeige ich jetzt mal, wo der Ratten den Most holt, wie wir im Bayerischen sagen, oder wo der Hammer hängt. Und senke meine Preise als Platzhirsch ab. Ich bin bekannt, mich kennt man. Und dann muss der Newcomer dagegen anstinken. Was passiert bei dem? Der hat ja frisch investiert. Der hat frisch erst Geld ausgegeben, um überhaupt fertigen zu können. Und wenn ich meine Preise runternehme, dann rückt dessen Datum, ab wann er Gewinn macht, immer weiter nach hinten raus, bis irgendwann die Bank sagt, hey, das hat ja gar keine Aussicht auf Erfolg. Arm umdrehen. Weg ist er. Ja? Also das ist so etwas. Da gibt es Anti-Dumping-Gesetze, aber die kann man ja mal austesten, wie
intensiv die denn überhaupt wirken und zugreifen. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen mit Marktversagen beschäftigen. Die Einzelfälle sind entweder schon erläutert worden, im Fall der öffentlichen Güter, da habe ich dann die Foliennummer jeweils dabei, wo Erklärungen nochmal zu sehen sind. Oder atypische Verläufe, das ist das, was ich gerade sagen, ich muss bloß die Foliennummern aktualisieren, weil aufgrund einer Anregung von einer Studentin habe ich so Gliederungsfolien reingenommen, damit da die Struktur besser erkenntlich wird und deswegen habe ich die Foliennummerierung ein bisschen verschoben. Muss ich noch einmal schnell korrigieren. Oh, wenn ihr den neuen Satz runterladet, dann habt ihr es. Also den gleichen Link anklicken und bei der Datei, die ihr jetzt dann bekommt, einfach das, was ihr bisher schon hattet, belasst ihr und die paar neuen Folien, die dann hinten dran hängen, die klappt da oben drauf. Dann habt ihr die aktuelle Vorlesungsdatei und verliert keine Aufzeichnungen. Nur nicht unter demselben Namen speichern würde die Aufzeichnung verlieren. Die atypischen Verläufe führen also nicht zu einem Marktgleichgewicht, damit sagen wir, das ist eine Form von Marktversagen. Dann bei öffentlichen Gütern haben wir ein Marktversagen, weil sich da gar kein Preis etablieren kann. Ja? Du weißt ja, ich kann mich nicht weghalten von dem Gut. Und es gibt auch keine Konkurrenz, also musst du alle sagen, ich will, weil du kriegst es ja sowieso. Und weil ich dich nicht ausschließen kann, kann die anderen zu dir sagen, du musst so oder bezahlen, damit du das kriegst. Dann wirst du sagen, ist mir doch wurscht. Ja. Mach doch, was du willst. Ich krieg schon eins. Ich hab natürlich ins Gesicht, aber denkst du? Ja. Dementsprechend bildet sich da kein Preis und dann kann auch ein Markt nicht funktionieren. Dann gibt es noch weitere Fälle, in denen die Märkte nicht richtig funktionieren. Asymmetrische Informationen, zum Beispiel du kaufst ein Adidas T-Shirt oder einen Trainingsanzug, weil du denkst, super Qualität. Adidas weiß aber, sie haben Probleme mit ihrem Hersteller in Vietnam, seitdem die Kinder da nicht mehr arbeiten in der Fabrik, stimmt die Qualität nicht mehr. Und kommunizieren das aber natürlich nicht. Du stellst fest, nach dem ersten Mal reingrätschen auf dem Sportplatz, ist das Ding kaputt. Gesicht ist lang, der Nutzen, den du erwartet hattest, ist nicht eingetreten. Natürlich als entrüsteter Verbraucher, was macht man? Man kommuniziert es sofort auf Social Media und siehe da, plötzlich sind drei, vier weitere Sportvereinsputzis da, die alle das Gleiche berichten, Adidas darf nichts mehr. Was machst du dann als Adidas-Tante?
Vielleicht
noch ein bisschen mehr wechseln. Die, wenn so eine Information bekannt wird, dann kann es dazu kommen, dass plötzlich eine Marke absackt. Das ist mal in Mercedes passiert vor ein paar Jahren, oder eigentlich schon Jahrzehnten. Also in Gelegenheit fällt mir mal auf, wie alt ich bin. Wir hatten mal ein massives Imageproblem, weil ihre Motoren nicht funktioniert haben, weil die Belastbarkeit der Karosserie nicht mehr die gleiche war und dann kam noch der sogenannte Elchtest dazu von der kleinen Reihe, also diesen A-Modellen. Ich weiß nicht, ob ihr mal gehört von dem Elchtest. Das ist in Skandinavien ein Test über das Ausweichen beim Elch, weil ein Elch hat die Angewohnheit, der steht auf relativ hohen Beinen und ist ziemlich schwer. Das heißt, wenn der bei dir vorne reinkommt in die Windschutzscheibe, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er mit deinem Kopf hinten rausgeht. Und deswegen ist also
von der Fahrschule her schon immer, wenn Elch und Bremsung nicht möglich, dann ausweichen. Ja? Fast jede Kollision ist angenehmer als die mit dem Elch. Und dieses Ausweichverhalten wird dann halt bei so skandinavischen Autotests auch getestet. Und das Problem bei dieser A-Klasse war, dass die dann bing auf die Seite gefallen sind bei diesem Ausweichmanöver. Da gab es dann so Karikaturen mit kleinen Elch mit seiner Mama an der Straße. Auf der Straße liegt ein umgekipptes Auto. Mama, ich war's nicht. Ja. Und daraufhin hat man dann diese elektronischen Sicherheitssysteme eingebaut, serienmäßig in alle Autos. Die hatte man vorher nur für die Luxusklasse, also diese Ansteuerung der einzelnen Reifen individuell, um das Haftverhalten zu verbessern und dergleichen mehr. Das kam dann plötzlich serienmäßig in alle Autos und insbesondere eben auch in die kleinsten aufgrund dieser Ich-Tests. Aber das war eben auch so ein Moment, wo die Erwartung, Mercedes ist zuverlässige Technik der Luxusklasse, plötzlich so richtig weg war. Und das Käuferverhalten war ab da, dass die tatsächlich die Taxifahrer haben in Betracht gezogen, nicht ein Mercedes Diesel zu fahren, sondern irgendein Japaner. Ja, da geht ja die Welt runter. Ja, zu der Zeit hast du also wirklich eigentlich nur Mercedes-Diesel-Zeichen in diesem Wäsch. Sonst nichts. Und plötzlich war das eine bunt gemischte Flotte. Riesige Kundschaft verloren, weil eben asymmetrische Information. Mercedes wusste vorher schon, dass die Qualität ein bisschen wackelt, aber sie denkt, da gehen wir schon durch damit. Ging aber nicht. Externalitäten bilden falsche Preise und Mengen. Das gibt dann nachher die Erklärung. Externalitäten sind Nebeneffekte von Gütern. Die natürlichen Monopole, ein bisschen später, Beispiele für natürliche Monopole sind Gas, Strom, Telefon, Bahn, alles was so ja, leitungs- oder trassengebunden ist. Das sind so natürliche Monopole. Ja, und dann noch Irrationalität. Das, wo ich vorher gesagt habe, das macht euch so sympathisch, dass ihr da auch mal nicht rational überlegt. Das ist auch ein Hinderungsgrund für das ideale, das optimale Funktionieren von Märkten. Ja, asymmetrische Informationen. Wenn jetzt mal bei Mercedes ein bisschen das Image leidet, und die weniger verkaufen, das war der Zeitpunkt, wo dann BMW in den Absatzzahlen Mercedes überholt hatte, dann ist das ein Thema. Aber solche asymmetrischen Informationen können auch zu großen Konjunkturkrisen führen. So ein bisschen ein Beispiel haben wir jetzt, nämlich dass die Verbraucher nicht glauben konnten, dass ihre Energie Versorgung mal nicht gesichert ist. Und jetzt kommt es halt zu allen möglichen Phänomenen. Was weiß ich. Man bevorratet Trinkwasser, weil man gemerkt hat, wie ist denn das jetzt? Sind jetzt die Wasserbehälter hier in Kempten tatsächlich höher liegend als das Sammelgebiet am Fuß des Gründen? Wenn die nämlich höher liegen, hier die Wasserbehälter, dann heißt das, dass das Wasser hochgepumpt werden muss mit elektrischen Pumpen und das geht halt nur, wenn Strom da ist. Andernfalls gibt es hier, obwohl viel Wasser da ist im Allgäu, ja, an der Scheibe hängt es noch, gibt es plötzlich kein Wasser mehr in Kempten. Na, dann bevorratest du dich halt mit Trinkwasser. Ja. Aber diese Unsicherheit der Versorgung, das war zum Beispiel etwas, was eigentlich auf militärischer Ebene von vornherein klar war. Ja, das ist ein massives Problem, das würde niemanden interessieren. Und die Information wird jetzt allmählich bekannt, dass das heute ein Risiko ist. Naja, und dann versuchen halt die Leute krampfhaft Alternativen zu machen. Ja, noch irgendwo Solarpanels herzukriegen und dergleichen mehr. Und auf der anderen Seite gibt es halt jetzt Unternehmen, die abstürzen.
Insbesondere zum Beispiel auch unsere Bäcker.
Weil die Leute sagen, ich bin nicht bereit, so viel mehr für Bäckerbrot zu zahlen, gehe ich in den Supermarkt, kauf's billiger. Schmeckt zwar nicht so gut, aber es macht ja nichts. Der Deutsche nimmt sowieso nicht wahr. Und plötzlich merken wir, in wie vielen Bereichen und wie stark Energie immer noch ein Thema ist in der Wirtschaft. Weil alle Güter plötzlich teurer werden. Ein Teil hängt damit zusammen, dass die Logistikketten immer noch nicht belastbar sind. Aber der größte Teil hängt damit zusammen, dass Energie so viel teurer geworden ist. Und das ist etwas, das war den Verbrauchern vorher so nicht klar. Und deshalb reagieren sie jetzt, sie passen an. Und diese Anpassungsschritte führen auch mit dazu, dass die Wirtschaft eher ein bisschen runtergeht. Jetzt noch relativ sanft. Und wir merken es auch auf dem Arbeitsmarkt nicht unbedingt, weil wir sowieso noch händeringende Arbeitskräfte suchen. Aber die Wirtschaft geht runter. Und das wird sich auch wieder ändern. Also keine Panik, kein Anlass zur Panik, aber man sieht, dass eben, wenn Informationen, die ein Teil der Leute schon hatte, wenn die plötzlich für alle bekannt sind, dass es dann eben nicht nur eine Sache ist auf dem einzelnen Markt, sondern dass es auch die ganze Wirtschaft berühren kann. Und da gibt es ein paar historische Beispiele dazu, dass also, wenn solche asymmetrische Informationsverteilung aufliegt, dass dann plötzlich eine Wirtschaftskrise entstehen kann. Und das ist etwas, was man in seiner Bedeutung nicht unterschätzen sollte. Und nachdem wir ja immer dieses Marktgleichgewicht anstreben, ist so eine asymmetrische Information, die das Ganze plötzlich raushaut, nicht gerade das, was wir uns wünschen. Und deswegen führen wir das in der Rubrik Marktversagen. Mehr dazu nächste Stunde.